Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz mit dem Roger Schawinski.
Das ist der Doppelpunkt. Heute das Gespräch mit dem Peter Lesch. Er ist eine Werbelegende aus Zürich und hat eine ganz interessante Familiengeschichte. Ja, und mit ihm unterhalten sich im Verlauf von dieser Stunde der Roger Schawinski. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire.
It's just great balls of fire.
Schmissigen Anfang in meine Sendung. Eine weitere Folge von meiner Serie Zürich-Figuren, die Stadt während Jahrzehnten geprägt haben, vielleicht in der breiten Öffentlichkeit nicht ganz so bekannt sind, aber wichtig sie sind und wichtig sind in dieser Stadt. Heute der Peter Lesch. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Peter, wer bist du?
Ja, mich kennt man wahrscheinlich eher als Werber.
Aber die meisten Leute wissen nicht, wer die Werber sind. Nur die Werber kennen die Werber.
Ja gut, das war immer so. Die Werber geben sich auch gegenseitig Preise.
Das ist ja so. Und du warst ja preisgekrönt ganz am Anfang, 1980, wo so richtig eigentlich alles losgegangen ist. Eigentlich noch fast vorher, bevor es richtig losgegangen ist, bist du Werb des Jahres geworden, nachher nicht mehr. Aber gleich, reden wir doch, wer bist du?
Ja, also, ich muss jetzt vorne anfangen und sagen, ich bin geboren, was ja logisch ist.
Irgendwo. Aber wo bist du geboren?
Ich bin in Locarno Moralto geboren, weil meine Eltern während dem Krieg in Ronco gewohnt haben.
Und warum denn? Sind sie auf die Art und Weise ein bisschen ausgewichen, aus politischen Gründen?
Nein, gar nicht. Nein, mein Vater hat nicht futtern in der Schweiz. Im Gegenteil. Ja. Nein, er hat in Zürich gewohnt, ist pendelt einfach. Aha. Und ich bin dort unten aufgewachsen und bin 3. Und dann sind wir nach Küsnach gekommen, darum kann ich auch nicht perfekt Italienisch. Und dort bin ich in die Schule.
Okay, aber was bist du jetzt für ein Typ? Wie würdest du dich beschreiben? Ich habe eine Selbstbeschreibung von dir mal gelesen. Können wir vielleicht dort gerade mal ansetzen. Impulsiv und neigend zur Polemik.
Ja, das hat man mir immer vorgeworfen. Und ich habe gedacht, wenn ich selber von mir sage, dann...
Dann nimmt man es nicht so ernst.
Dann hat man gedacht, dass er merkt es wenigstens. Und so. Nein, ich habe natürlich... Das hat ein bisschen mit der Arbeit zu tun gehabt. Ich bin ein bisschen... impulsiv gsi, weil ja, ich kann natürlich durch das auch die Leute ein bisschen antreiben, oder? Also sonst schlafen wir noch ein. Und das hat natürlich manchmal auch ein bisschen Touch, das ist klar. Und, aber nie so, dass wir die Leute vorgelaufen sind. Also ich habe im Gegenteil immer schäre gute Leute gehabt. Darum ist die Agentur, denke ich, auch eine gute Agentur gsi, wegen den guten Leuten,
die ich habe. Genau, du hast ja mal eine Firma gehabt, die heisst Lesch und Freie Firma nach dem eigenen Namen. Ist das eigentlich gescheit? Dass man den eigenen Namen nimmt. Weil wenn man sie verkaufen will und so, ist das nicht optimal, oder?
Ja, also erstens einmal, ich bin ja selbstständig geworden, also weil ich wollte selbstständig sein. Also habe nie damit gerechnet, gut, ich hätte sie vielleicht mal verkaufen können.
Andere haben das gemacht.
Ja, aber dann wäre ich ja nicht mehr selbstständig gewesen.
Also, gut, aber hättest du viel Geld im Kessel gehabt?
Ja, ich meine, ich kann jetzt mir auch noch ein Nachtessen leisten. Und, das
und zwar ist, immer in der Krone holen, also offenbar?
Nein, nur Mittagessen.
Nur Mittagessen?
Nachtessen nicht.
Wieso nicht? Was ist der Unterschied zwischen Mittagessen und Nachtessen in der Kronenhalle?
Nein, ja, gut. Nein, wir sind mit dem Fußballclub immer nach dem Training in der Kronenhalle und haben den Tisch 11 gehabt. Das ist ja Bezeichnung für einen Fußballclub, Tisch 11.
Aber es hat nicht 11 Platz gehabt, dem Tisch?
Nein, so viel sind wir ja gar nie gewesen. Also wir sind vielleicht, es sind immer die gleichen, es ist ein harter Kern.
Oder? 8, etwa mag 6 oder 8.
Oder? Und das, dort gibt es übrigens sehr schöne Geschichte. Der Herr Senn, der ehemalige Chef des Service in
jahrelang Institution.
Ja, absolut. Der hat uns den Tisch immer gegeben und hat ein Tafel gemacht und da stand der Fußball. Mhm. Und dann sind wir einmal reingekommen und dann ist am anderen Tisch, gerade am grossen nebendran, ist der Netzer gesessen und von der FIFA Leute und der Boris Becker und so. Und dann hat mir der Senn nachher gesagt, die sägen reinkommen und sägen da den Tisch an, wo gestanden ist, Fußball.
Weil das sind echte Fußballer.
Ja, und dann hat er gesagt, nein, das ist der Fußballtisch. Jetzt, wo wir reinkommen sind, haben die uns angeschaut und haben gedacht, ja, wir sehen das. Das ist die Geschichte von der Kronenhalle. Darum, ich habe ein bisschen lang geantwortet jetzt.
Nein, schon gut.
Also ich komme noch mal drauf auf die erste Frage wegen dem Namen. Das war in dieser Zeit ein bisschen Mode gewesen, oder? Also Lürzer Konrad war eine ganz berühmte Agentur und das war unser Vorbild mal dort.
Deutsche Agentur,
Lürzer Konrad.
Und du hast auch in Deutschland deine Filialen aufgetan?
Ja, der Aldo hat dringend nach Deutschland wollen, ja. Ich nicht.
Gut, das ist damals das grosse Mekka, Werbemekka, hat man 80 Millionen potenzielle Kunden gehabt statt 8, ist natürlich interessanter gewesen, dann hat man natürlich ganz andere Tarife können kassieren, oder?
Ich denke, es war eher umgekehrt. Als erstes mal muss man sagen, zu Deutschland, der Aldo hat es fertig gebracht, nach Frankfurt zu gehen. Das hat mir sowieso nicht...
Das ist völlig der falsche Ort.
Ja, nein, er hat natürlich gesagt...
Ja, dort war ja irgendwie die Werbebranche.
Ja, die Werbebranche war in Düsseldorf dort. Und dann noch Hamburg. Hamburg ist auch viel schöner wie Frankfurt. Er hat nur gesagt, das ist die Finanzmetropole, da geht es ab. Also ist das ja gleich.
Aber das war völlig falsch. Die Finanzmetropole ist nicht dort, wo die Werbeaufträge herkommen, sondern dort, wo die Konsumgüterindustrie wäre. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber komm, jetzt bleiben wir noch ein bisschen bei dir. Was hast du eigentlich wollen werden als Bub?
Als Bub? Ja, das Problem war, dass ich das eigentlich nicht so genau gewusst habe. Also mein Vater hat mir gesagt, du musst einfach etwas machen, was dir gefällt. Oder? Wenn du ein guter Schuhmacher bist, dann wird es Schuhmacher. Jetzt muss ich sagen, ich bin dann in Quiznacht in die Schule gegangen und dann habe ich effektiv eigentlich nicht recht gewusst, was ich soll machen. Ich muss vielleicht auch noch sagen, mein Vater ist ja gestorben, als ich 13 war, oder? Das hat man dann, ja, ein bisschen gebraucht.
Er ist sehr früh gestorben. Ja. Wir müssen über deinen Vater reden, oder dürfen über deinen Vater reden, nachher noch ein bisschen ausführen. Er ist mit 60, also ist er gestorben.
Ja.
Also sehr früh an einem Herzversagen, weil er zu viel gearbeitet hat. Dann hast du dir überlegt, das passiert mir nie. Ich arbeite.
Nein, so viel als 13-jähriger Bub denkst du natürlich nicht so.
Aber später hast du das gedacht. Das passiert mir nicht, dass ich wegen Überarbeitung stirb.
Ich merke da ein bisschen einen ironischen Unterton, was meine Arbeitsdisziplin betrifft. Also ich weiß nicht. Ich komme natürlich vom Fußball her bis Nummer 10 und dort setzt man die Leute ein, oder?
Ja.
Also der Netzer ist auch nicht mehr gerannt, oder?
Mhm.
Und in der Agentur ist das ähnlich gewesen.
Okay.
Also ich denke, dass man die richtigen Leute das richtig gut muss tun und sie dann auch einsetzen.
Aber eben, dass du in die Werbung gegangen bist, ist das von Anfang an klar gewesen, weil dein Vater ist am Schluss, man muss sagen, er hat ganz andere Sachen gemacht. Wir reden über das, wie ich vorher schon gesagt habe. Er hat der, wo er kein Geld mehr hatte, hat er gesagt, als Notnagel gang ich in die Werbung hinein. Und dann ist dein Sohn Werber geworden.
Ja, ich muss sagen, der Frank Wedekind hat natürlich auch Werbung gemacht für Matschi. Oder?
Also es weiss Was soll jetzt das heissen?
Ja, also mein Vater war Schriftsteller und ist in die Werbung gegangen. Also selbst der Frank Wedekind, Frühlingserwachen oder so.
Ja, das aber eben, der hat das nur als Beruf gemacht. Du hast aber von Anfang an gemacht. nachdem alles andere gescheitert ist bei ihm und er 50.000 Stutz, Schulden gehabt hat beim Cabaret Ornichon, hat er müssen in die Werbung gehen.
Ja, für Norok-Kaffee und für damals für die geilen Taxi von der Migros. Das mag ich mich schon noch erinnern. Also gut, ich mache es kurz. Ich bin in Küsnacht-Schule beim Sekundarschule und habe nicht recht gewusst, was machen. Dann bin ich an die Handel in der Enge.
Ich auch.
Die,
ja, wieso haben wir uns denn nicht getroffen?
Ja, weil ich gerade wieder rausgekommen bin.
Ah, weil wir sind nämlich nur einen Monat auseinander. Du bist 16. Mai 5, ich 11. Juni 5. Schade, dann haben wir uns dort nicht getroffen. Bist du gerade rausgegangen?
Ja, ich bin gerade wieder rausgegangen.
Ich habe es ganz knapp geschafft.
Der Stückli ist in der gleichen Klasse, der ist gut durchgekommen.
Okay.
Nein, und dann hat meine Mutter gesagt, so, jetzt musst du aber einen Abschluss musst machen. Und dann hat sie gesagt, mach doch eine kaufmännische Lehre, oder? Und dann habe ich ein Inserat gemacht und habe geschrieben, aufgeweckter Jüngling sucht Lehrstelle. Das ist ganze Haufen sind gekommen.
Das war eine andere Zeit als heute, kann man jetzt schon sagen.
Ja, wirklich, aber ich kann auslesen. Und meine Mutter hat gesagt, nimm da, das ist Gebrüder Künzli Kunstverlag, oder? Gegründet 1879. Da bin ich dort hin und dann haben die mich genommen. Ich glaube, also wahrscheinlich auch ein bisschen wegen meinem Vater, weil die haben irgendwie das Gornichon gekannt. So. Ja. Nach einem Jahr sind die Konkurs gegangen. Die
aber nicht wegen dir?
Nein, so viel Einfluss habe ich dort nicht gehabt. Ich habe eigentlich nur, wenn ich Briefmarken schräg aufgeklebt habe, dann bin ich zusammengeschissen worden. Aber sonst mehr eigentlich
aber
nicht.
Aber das war deine Hauptaufgabe?
Ja, aber die habe ich nicht. Aber weißt du, so viel Post haben wir gar nicht gehabt. Es ist ja gar nicht so strikt.
Gut, also. Und dann?
Ja, und dann habe ich einmal die Lehre fertig gemacht. Dann bin ich im Artemis Verlag gelandet.
Und das war ein anderer Kunstverlag?
Ja, Kunst, gut, dort hat es natürlich Lexikon der alten Welt von Klaus Bartels und so, solche Sachen, die ich nicht verstanden habe. Aber ich habe es eingepackt in der Auslieferung.
Hast du dich handfest mit dem beschäftigt?
Sehr handfest, ja, genau. Und dann habe ich dort angefangen, so kleine Sachen zu schreiben, so für Werbung, so dieses Zeug. Aber das hat mit dem noch nichts zu tun.
Aber nachher bist du dann in eine Werbeagentur gegangen. Ja. Laut Eigeneinschätzung hast du gesagt, ich bin ein Schreiberling bei Advico. Schreiberling, klingt das auch ein bisschen despektieren? Oder ist das irgendwie auch...
Ich meine, bei 75 kann ich mal etwas sagen, wo vielleicht nicht ganz präzise ist. Oder?
Ja,
aber
jetzt
das ist ja... stimmt ja eigentlich.
Aber Schreiberling, du hast selber irgendwie das Gefühl gehabt, etwas Richtiges, Echtes bringst du nicht zu Papier, oder?
Jetzt musst du eben wissen, wo ich dort aufgekommen bin, habe ich gesagt, ich will Werbetexter werden. Dann haben sie gesagt, ja, das wären viele, oder? Und dann hat der Victor Cohen, der natürlich meinen Vater auch kennt, hat dann
Vitamin
gesagt...
Vitamin B? Jawohl,
weiter? Ja, klar. Ich habe das eingenommen, das Vitamin B.
Ja, logisch.
Nein, ich hätte die Werbeassistentenprüfung machen. Und dann hat es so fleissige Assistenten gehabt. Da habe ich gemerkt, gegen die habe ich gar keine Chance. Also ich muss wirklich schauen, dass ich Texter werden kann. Ich war dann auch der Erste von der Advico, der die Werbeassistentenprüfung nicht bestanden hat.
ich habe sie bestanden. Ja. Ich habe eine auch gemacht. Ich war in einer Werbeagentur in dieser Zeit. In einer, wo du dann später warst, nämlich Wiener Deville, oder?
Ja.
Dort bin ich auch. Und dann hast du Karriere gemacht, weil du die Prüfung nicht bestanden hast.
Nein, weil dann hat der Victor gesagt, ich glaube, es ist gleich nicht so gut beraten. Also, jetzt machen wir das. Und dann ist es eben so gewesen, ich habe einfach so Schlagzeilen geschrieben, die es dann an sich gut gefunden haben. Ich hatte das natürlich auch in der Blausch gehabt, aber es war gar nicht so anstrengend gewesen. Darum habe ich das vielleicht... Ja, nein.
Aber man muss auch sagen, später 60er Jahre war Werbung sexy gewesen. Und ich bin da angefixt worden von einem Werber, der dort irgendwie Kurs gegeben hat. Er heisst Rotenhäusler.
Paul Rotenhäusler.
Jawohl, grosse Nummern. Und dann hat man gesagt, wenn man mit Werbung geht, ist man einfach einer von den Kings von Zürich, oder? Das ist nicht irgendwie so ein Stier wie in einer Bank oder in einer Versicherung. Werbung ist sexy gewesen, oder? Das hast du auch so empfunden.
Ja, natürlich. Ich habe natürlich auch vor allem die Advico sexy gefunden, weil es wirklich eine eigene Agentur war. Das prägt durch den Victor Cohen, oder?
Das war eine der renommiertesten, fast dem besten Namen da in Gokhausen.
Aber
hat auch schon das Bauen, haben sie ein modernes Haus gehabt und so. Ich habe mich dort übrigens auch mal beworben.
Und haben sie nicht genommen?
Nein, mein Vater hat es nicht gekannt.
Ja, die haben sie im Golfclub Dolder auch nicht genommen.
Ja, später noch. Aber den haben sie mich genommen, weil sie mich gekannt haben. Machen wir zwischen in der Musik. Bei mir ist der Peter Lesch. Was ist der zweite Titel?
Ja, das, ich habe das zum Schluss fehlt, aber ist gleich.
Ja, sag,
Love in Portofino.
Hast du noch etwas willen anfügen zu Advico? Entschuldigung.
Ja, ich habe nur gesagt, das ist natürlich eine tolle Agentur gewesen, und ja, ich habe dort wirklich gute Lehrmeister gehabt. Jetzt muss auch der Victor Cohen, ja, und muss auch sagen, der Rudi Kühling, das, die haben mir das Zeug auch gelehrt. Also das stimmt. Darum habe ich habe dann wirklich auch gesagt, so mit 30 werde ich selbstständig sein.
Genau, und das hast du dann auch geschafft. Ja. Also, Love in Portofino.
My love in Portofino. Perché nei sogni credo ancora. Strano gioco del destino, a Portofino m'ha preso il cuore, nel dolce incanto del mattino, il mare t'ha portato a me, so chiudo gli occhi a me vicino, a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino. Quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino, a Portofino, I found my love. I found my love in Portofino, down in the small Italian bay. And everything was so dear in Portofino, I found my way.
Also, eine richtige Schnulze. Bist du ein Schnulzen-Fan eigentlich? Schon lange nicht mehr gehört, der Song. Und Portofino ist natürlich speziell schon überhaupt eine Beziehung zu... Also, es sind zwei Fragen. Das war A, Schnulze, B, Portofino. Das sollte man nicht aufs Mal stellen.
Ja,
erste Regeln als also, Moderator schon wieder gebrochen. Gut. Was willst du beantworten?
Schnulze, wenn du zum Beispiel Max Rabe nimmst, oder, wo die alten Titel...
Das ist etwas anderes.
Ja, aber das finde ich...
Er tut es einfach...
Eben, dann finde ich es gut.
Aber das ist ja Schnulze.
Ja, aber das ist italienisch, das gilt. Oder das ist okay. Oder? Ich meine, deutsche Schnulze habe ich jetzt vielleicht weniger Beziehung dazu, sagen wir es mal, Freunde.
Und warum jetzt gerade die Schnulze? Portofino, I found my love in Portofino.
Das hat mit dem zu, dass ich im Tessin geboren bin und auch im Tessin immer jahrelang so eine kleine Wohnung hatte, im Centavalli hin und wirklich... Ja, es passt mir einfach, du auch...
Versteht jemand in Portofino? Also ich kenne das auch natürlich gut, dort, Santa Margherita, dann über die Berge rein, nach Portofino, fantastico. I tempi di Portofinos. Bene, also du, reden wir über deinen Vater. Dein Vater war eine grosse Figur im Cabaret Cornichon. Die Jüngeren wissen nicht mehr, was das ist. Es war ein ganz wichtiges Cabaret. In den 30er Jahren gegründet wurde, sehr politisch war, vor dem Krieg und während dem Krieg. Und dein Vater ist dort mit ein paar anderen zusammen, ist dort eine Nummer gewesen, unter anderem Hegetschwiler. Und wer war alles noch?
Der Alois Garicet. Das war der Bühnenbildner.
Also der Bruder vom
Zarli. Ja.
Vom Zarli, jawohl. Ja. Und viele andere, aber dein Vater ist einer der grossen...
Und der Max Werner Lenz, muss man das auch
genau. Tun. Also dein Vater hat 400 Chansons geschrieben. Wie hast du das mitbekommen als Kind? Eben, wenn er früher gestorben ist.
Also, weißt du, ich habe meinen Vater mitbekommen, dass wenn ich heimgekommen bin, er dort und hat gearbeitet. Ist einfach... Und das Einzige, was ich mitbekomme, also mit dem Cornichon ist einer dort, wo dann Niederdorf oben später entstanden
ist. Das ist 1951.
Ja, aber das hast du ja gesagt, du willst auch noch drüber
reden. Ja, Niederdorf oben, das ist eine Art Nationalepos von Zürich. Wird immer wieder aufgeführt, glaube ich, über 1000 Mal. Und du kassierst immer noch Tantiemen.
Ja, ich habe gesagt, stell doch die Frage.
Genau.
Ich beantworte sie nicht.
Eben, du musst die Frage nicht beantworten. Du lebst eigentlich.
Ich muss sagen, in einer Zeit, wo meine Mutter die Tante immer kann, ist es wirklich sehr, sehr gut gewesen, logischerweise. Ja. Und bei der Niederwurf-Oper war es so, als der Rudi Walter gestorben ist, hat man gesagt, man kann sie nicht mehr aufführen, weil es ist der Rudi Walter.
Der Heiri
hat das Kalb verkauft. Und jetzt muss ich sagen, der Erich Vogt macht es anders, aber er macht es wirklich sehr, sehr gut.
Er macht es nicht so anders. Er ist das doch ja, auch ein bisschen Rudi Walter.
Ja klar, aber er ist jünger, er ist agiler und so weiter.
Also, aber wieso hat das so viel Erfolg? Hast du das am Anfang irgendwie gedacht? Du bist noch dabei gewesen, eben die erste Aufführung als kleiner Bub, du bist 60 gewesen, 1951, und dann ist es immer weitergegangen, und eigentlich hat sich nicht viel verändert. Man hat jetzt das nicht so modernisiert wie andere Sachen. Wieso hat das über Jahrzehnte hinweg so einen sensationellen Erfolg?
Ja, also ich kann das nicht besser beurteilen, nur weil ich der Sohn bin von dem, was geschrieben hat. Aber ich meine, es liegt natürlich sicher an der Heier hat das Kalb verkauft und ja, so, das sind einfach zwei Gassenhauer. Und das hat natürlich auch mit der Musik von Paul Burkhardt.
Mir mag niemand etwas gönnen,
ja.
Ist das auch ein bisschen deinem Vater sein Leid gewesen? Ist er ein bisschen an der Heier gewesen?
Nein, also die Geschichte ist eben die, dass mein Vater hat einen sehr feinen Mensch gehabt, der ihn unterstützt hat. Und der hat ihn auf der Kniebreche auf dem Albis ein grosses Haus gehabt.
Mhm.
Und hat noch ein Bauerngut dazu gehabt.
Und das war der Hans Schweizer gewesen?
Jawohl. Der Hans und, Schweizer, oder?
Und das war so sein Mäzen gewesen. Und ja, aus dem hat er ein Bauerli gemacht. Nein, aber bitte.
Nicht aus ihm. Nicht aus ihm, weil das ist in Hausen am Albis
gewesen. Ja, aber der Heiri kommt ja von dort.
Und dann muss ich sagen, also es war auch die Reinhardt-Stiftung, das habe ich gewusst, die auch mein Vater unterstützt hat. Und nein, das habe ich nicht gewusst, dass das... Ich habe nur als Kind, habe ich noch im Nachhinein natürlich, wir müssen drauflupfen, oder? Haben wir gesagt, das war im Schauspielhaus Silvesteraufführung. Die Leute haben nachher sich die Hand auf die Schulter, dann Polonaise gemacht und das Lied mehr oder weniger gesungen.
Ja.
Also von dort her. Und dann hat es der Redi Bauer natürlich, ich habe immer gedacht, der windet aus, aber es ist mir natürlich gleich gewesen, es hat ja Tante jemand gegeben. Aber das ist immer wieder gekommen.
Und hört nicht auf. Man muss auch sagen, dein Vater war das erste Mal geheiratet mit Mathilde Dannegger.
Ja.
Und das war in einer politisch aufgeheizten Zeit. Er war links, sie war Kommunistin, also noch extremer. Nach dem Krieg ist das ist schon eben dann pleite gewesen. Dein Vater hat das müssen zahlen. Und die Frau Dannegger ist dann nach Deutschland und dann in die DDR gegangen. Wie war das für deinen Vater gewesen? Hat er da über das etwas gesagt gehabt?
Nein, das ist natürlich so, dass das habe ich als Kind insofern nur mitbekommen, weil ich eine Halbschwester habe und es existieren
Karin.
Karin Mede.
Ja,
oder?
Und es existieren Lesch.
Wie?
Der hat früher eine Lesch geheissen, genau.
Ja, Karin Lesch und hat dann der Mede, das war der Intendant in der DDR vom Staats, weiss eine Staatsoper. Nein, mein Vater hat sicher unter dem gelitten, dass er den Kontakt nicht mehr gehabt zu seiner Tochter.
Hat oder? Nicht können, aus politischen Gründen? Oder?
Nein, Mathilde Dannegger hat das verhindert. Oder? Für
wieso?
Sie ist ja das ist... Ist
er ein Kapitalist gewesen, oder was?
Ja, so wie sie ist er natürlich ein Kapitalist gewesen, oder?
Also, hat sie ihn so gesehen, weil er im kapitalistischen Ausland gelebt
Moment,
hat?
Moment, das sagst jetzt du, das kann ich nicht. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so ist. Und darum habe ich auch keine Beziehung mehr zu ihr. Ich habe nicht, wo mein Vater gestorben ist, habe ich nicht realisiert. Also ich weiß es nicht, aber ich denke, sie hat auch nicht reagiert.
Okay. Oder? Aber eine interessante, natürlich spannende Geschichte, aber eben, wo dein Vater dann am Boden war, wirtschaftlich, das hast du mitbekommen?
Nein, ich bin aufgewachsen, mir hat nichts gefehlt. Also wir sind in Küsnacht aufgewachsen, in Küsnacht Goldbach, bürgerlichen Milieu. Wir sind allerdings, hat es zwei Häuser gehabt, und die hat der Willi Bösiger, das ist der, der Select hatte und das Kino Nordsee. Das war ein Architekt, ein Goldbüsier-Mensch. Ja. Der hat zwei Bauernhäuser gekauft und hat die umgebaut. Und in einem waren wir gsi und es war wie ein gallisches Dorf gsi, rundum so die FDP-Küsnacht. Und dann hat es so ein Künstlerhaus gehabt. Weil dort hat Jean-Pierre Gerwig reingekommen, der Carly Sutter hat
reingekommen. Jean-Pierre Gerwig, der grosse, legendäre Sportreporter vom Schweizer Radio.
Jawohl.
Dann der Carly Sutter, der auch Autor war, der im Bernhard Apéro eine wichtige Rolle gespielt hat, zusammen mit dem Hans Gmür. Du bist jetzt im Bernhard Apéro dabei übrigens.
Ja. Und also,
du bist eigentlich der Spiritus Rector vom Altbundesrat Leuenberg, oder wie?
Nein, das finde ich gar nicht. Ich bin dort der Werbefritz in der
Aber wir machen ja gar keine Werbung aus, jetzt, dass es bei Radio 1, dass wir es abspielen. Man sieht ja gar nicht viel Werbung. Und es ist immer ausverkauft, sie brauchen gar keine Werbung.
Ich habe ein Plakat gemacht, in Folge Down ausverkauft, muss die Werbung leider ausfallen. Das Plakat habe ich gemacht, das ist auch gehangen. Oder? Also das war mein Beitrag gewesen.
Das ist nicht so eine gewaltige Leistung. Ja, ja gut,
ja,
das
ist Okay.
Gut, aber dort bist du jetzt noch voll dabei und sonst in der Werbung bist du nicht mehr.
Mal natürlich.
Ja, machst du immer noch Werbung für den Zürich Zoo?
Du hast ja gesagt, es war ja mal eine Agentur, die lest im Freien. Du musst dich eigentlich vorbereiten auf die Sendung.
Genau.
Ich finde, das geht nicht. Ich meine, du kannst meine Webseite statt lest im Freien.
Genau.
Dahlacker 35.
Die gibt es immer noch. Also die anderen in deinem Alter oder in unserem Alter, die haben das Gefühl gehabt, jetzt hat es es eigentlich gegeben, jetzt müssen wir nicht mehr weitermachen.
Ja, was ist denn mit dir?
Ich bin aber nicht mehr in der Werbung. Schon lange nicht mehr.
Das ist,
50 Jahre. Ja. Anyhow, also jetzt reden wir über die Werbung, über die goldenen Jahre der Werbung und wo die Werbung heute steht. Mit dem Peter Lesch, der immer noch das Gefühl hat, er käme raus, oder? Auch in dieser digitalen Welt. Was ist der nächste Titel, den wir hören?
Es ist Staubsaugerlied vom Charlie Garicet.
Das ist ein ganz spezielles Lied. Ja. Wieso hast du das ausgesucht?
Ja, weil es war 1934, es war das erste Lied von Zarlin Cornichon und es hat einen absoluten Aktualitätsbezug.
Gut,
wir
haben
am 27. September eine Abstimmung.
Genau, aber jetzt muss man vielleicht noch sagen, so ein Disclaimer, es geht relativ lang, bis es anfängt, oder?
Ja gut, aber das kannst du jetzt ja nicht, nur weil ich es ausgelesen habe, mich verantwortlich
machen. Nein, das ist einfach, damit die Leute nicht das Gefühl haben, es käme nie etwas.
Gut, die Sendung ist fertig, auch gut, ja. Sehr blöd.
Ausländer bringen ihren Dreck herein in die Schweiz, in die Schweiz. Wie kann da der Teppich immer sauber sein in der Schweiz, in der Schweiz? Wenn ich nicht putzte, so wären wir inzwischen in der Schweiz. In der Schweiz, im Dreck schon erstickt, denn die Fremden abwischen. In der Schweiz, in der Schweiz. Wir selber haben ja auch unseren Dreck an den Schuhen. In der Schweiz, in der Schweiz. Doch davon kein Wort, denn wir wollen so tun, als gäb's keinen Dreck an den eigenen Schuhen. In der Schweiz, 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 in der Schweiz.
Du hast es sicher nicht zufällig ausgewählt, das Stück. Peter Lesch, bekannter Werber aus Zürich, hat das gemacht. Hast du denn einmal Werbung gemacht, politische Werbung?
Ich habe einmal Thomas Wagner ein halbseitiges und meine Unterschrift unter ein halbseitiges Inserat von ihm gegeben, weil er mir versprochen hat, er würde uns unterstützen, wenn wir das Odeon retten. Mhm. Das war allerdings vor der Wahl gewesen. Und wir haben es auch nicht können retten. Wir haben ja das Komitee gehabt, Prodeon, da hat's den, kennst du auch noch gekannt, den Peter Hölzschi.
Ja, sicher.
Oder?
Also eine ganze Gruppe von Leuten,
die wir
unsere, was soll ich sagen, unsere Altersklasse, die dort ein bisschen Kontakt gehabt, Journalisten, Werber. Es war eine ganz spezielle Stimmung. Die meisten sind schon tot, oder? Und wir zwei sind noch da.
Ja, genau.
Oder wie ist das für dich jetzt? Fühlst du dich als Überlebende?
Nein, aber heute bin ich, wo ich von der Augustinergasse, wo ich wohne, raufgelaufen bin, bin ich an der St. Peterskirche vorbei. Und dort war die Abdankung von Peter Hölzschi und ich habe dort geredet. Und das hat mich jetzt wieder berührt. Also das ist völlig klar. Also.
Aber die Werber, also das war das Einzige, um das einfach abzuschliessen, was du politisch gemacht hast. Also eigentlich nichts, oder? Dass deine Unterschrift unter das Inserat. Entschuldigung.
Ja, das war ein Deal, der abgefällt
ist. Ah, gut. Ja, ist gut. Also, du machst Deals. Du bist ein Dealer, oder?
Ein Dealer, genau.
Nein, aber du hast also keine politische Werbung gemacht. Nein. Hast vor allem Werbung gemacht für den Zoo, glaube ich, 27 Jahre lang? Oder wie viele Jahre? 30 Jahre?
Nein, 27. Also, wo der Zoo-Direktor, der Alex Rübel, kam, habe ich angefangen und hast du bis jetzt gemacht. Jetzt ist ein neuer Direktor, jetzt müssen wir schauen, was geht.
Gut, aber das haben wir relativ gut gemacht. Der Zoo hat sich wunderbar entwickelt. Auch vielleicht dank der Werbung, dank dem Rübel, dank dir. Also man muss vielleicht jetzt noch zurückschauen auf die 80er Jahre. Dort waren die Werber Könige von Zürich und haben genau so gelebt, in Saus und Braus. Es war ja unglaublich. Und das Zauberwort damals heisst 17,65. Nämlich so viel Prozent hat man bekommen für jedes Inserat. Und die Inserat, die sind ja doppelseitig, vierfarbig etc. Überquellend in allen Zeitungen gewesen. Und ich musste einfach 17,65% nehmen und sind alle stinkreich, die haben genau so gelebt, oder?
Ja, das ist so die Vorstellung von der Werbung, die man hat. Oder?
Das so ist es klar.
Also erst einmal darf ich zu diesen 17,65 etwas sagen. Das haben ja die Architekten erfunden und wir haben das übernommen. Das ist an sich etwas Gutes gewesen. Aber ich habe dir jetzt, etwas, jetzt erzählt aber eine Geschichte, wo, ganz kurz.
Ja.
Ich habe das Budget bekommen für die neue Zürich Zeitung. Nicht mir der Werbeleiter dort gesagt, aber damit der 17,65 können Sie dann vergessen, oder?
Mhm.
Da habe ich gesagt, nein, ich mache es transparent. Ja, das hat ein bisschen gestunken, stimmt. Das ist wirklich, was ich gemacht habe. Ich habe einzelne Posten zusammengezählt und bin nachher, wo ich geschaut habe, auf 22% gekommen. Dann habe ich das gebracht, hat er gesagt, eben, es geht ja auch anders. Also,
nur, also da heisst, bei der NZZ kann man vieles aber nicht rechnen.
Hast du gesagt, ich habe nicht gesagt.
Also. Nein, aber gleich, aber ihr habt einfach ins Haus und Braus gelebt, weil die Werbung war über Quellen und Zeitungen, Zeitschriften, Plakate. Hast du dir je vorstellen können, dass es mal ein NZZ gibt mit praktisch keine Werbung?
Nein, das nicht können, logisch. Also das ist mir klar, aber das hat natürlich, das ist ja dort schwierig gewesen. Ich meine, die ganze Digitalisierung hat mir dort, also wir sicher nicht, wir haben da die Doppelseite geglaubt. Das
eben
ist
klar.
Logisch, oder?
Da machst du einmal ein Inserat und das kannst du zehnmal laufen und immer 17,65.
Ja gut, das Budget ist natürlich vorher durch, oder? Also kannst du nicht zehnmal laufen lassen. Nein,
die Budgets waren riesig gewesen. Und
nein, sind, das ist der, also
ja, jetzt, ich mag mich noch erinnern.
Jetzt musst du etwas, nur einfach, ich meine, Wieso bin ich jetzt da und muss die ganze Werbebranche verteidigen? Ich mache dir ein Beispiel. Ich habe für Bernis ist dir ein Begriff.
Absolut.
Mit meinem wirklich guten Kollegen und Partner, auch der Rudi Weiler, haben wir kleine Inserätli gemacht und haben 150 Franken pro Inserätli bekommen. Nicht 17,65 auf den Einsatz, nichts. Oder?
Ja gut, der Bernhard Lehrer hat sich natürlich dann das nicht so leicht über den Tisch ziehen
lassen. Ja, das ist sehr mühe, also das ist zäh gewesen mit dem.
Ja.
Und dann hat er mal gesagt, er müsse ein Plakat haben. Und dann hat er gesagt, ja, wir nehmen doch gerade das den Spruch da, den er für den Sonderverkauf hatte. Nur nichts kaufen ist billiger. Mhm. Oder?
Ja.
Und dann ist das Plakat 10 Jahre lang gehangen. Und weißt du, was wir dafür bekommen haben?
Ja.
Je 75 Stutz.
Das war aber ein bisschen euer Problem, gewesen, ja, oder? Gut. Das hat er aber das war nicht die Regel, gewesen, sondern das war die Ausnahme. Gewesen. Ich mag mich erinnern, wie die an mich übergegangen sind nach Zoliken. Wie hat die Gourmet-Beiz geheißen? in Zoriken sind sie mit dem Boot über den See gegangen und haben dann auf die andere Seite da ins Haus von der GGK das Essen übergebracht. Also wie wirklich
Leerzeit. Aber du redest jetzt vom Hermann Strittmatter?
Ja, also alle die. Marti, Ebi, Weber, Goliu, ja. Wie sie alle heissen. Ja. Die haben einfach das Gefühl gehabt, wir sind die Kings of Zurich, oder?
Ja, aber, ich bin nie auf dem Boot gewesen, bin ich dort wirklich nicht. Also,
was hast du falsch gemacht?
Ich habe nichts falsch gemacht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass etwas falsch gemacht hat in dem Sinn, wenn ich jetzt schaue.
Ja,
oder? Weil, ich meine, jetzt, es ist richtige Nostalgie-Sendung, oder? Wir schnurren von, was war. Ist natürlich, klar, aber das ist ja nicht, die Werbebranche ist dort gerade boomt und dann jetzt gibt es andere Branchen, die boomen. Also, ich meine,
aber wo ist denn die Werbebranche heute? Gibt es die überhaupt noch?
Ja, ich muss jetzt vielleicht einfach vor, wenn ich sage, der Lesch macht da noch mit, ob schon noch nichts mehr versteht davon.
Wie du hast ja mal gesagt, ich bin nicht sehr digital, das klingt nicht so, was soll ich sagen, wie wenn du noch dabei wärst, richtig, oder?
Nein, ich bin einfach der Meinung, dass es unabhängig, ob es digital oder print, das Entscheidende ist wahrscheinlich, dass man eine gute Idee hat und das ist schon immer so gewesen. Oder? Also, und fürs Digitale muss ich, meine, logisch mehr, wenn ich als 75-Jähriger reinkomme, dann tue ich nicht gerade Kompetenz ausstrahlen im Digitalen, logischerweise. Aber es sind ja junge Leute, die das machen. Also, ich habe dort auch, es lustig gefunden, dass der Michi Frank mich in einen Verwaltungsrat genommen hat von einer Firma, die nur digital war. Aber dort war die Meinung, dass ich ein Gegengewicht schaffe. Das ist aber dann abverhängt. Weil mit den Leuten, die ich das Gegengewicht hätte sollen schaffen, die hat er dann mittlerweile entlassen. Also am Schluss.
Das muss man noch sagen. Es war eine Firma, die Goldbach geheissen hat, mittlerweile Teil von Tamedia. Und der Michi Frank ist dort jetzt einer von den ganz, ganz Grossen geworden. Hat er mal ein bisschen angefangen in der elektronischen Branche.
Bei dir, ja.
Genau.
Willkommen.
Genau. Okay. Also, aber da kannst du dich eben irgendwie mit dem abgeben, dass die Werbung nur noch ein Wurmfortsatz ist im Vergleich zu früher noch.
Ich glaube, wenn du mit den jungen Werbern heute redest, haben die nicht die Meinung.
Gut, aber wie sieht es denn aus in den Agenturen? Wie sieht es denn aus? Also, da hört man doch, da wird jetzt laufend abgebaut und nicht nur jetzt wegen Corona. Wie erlebst du das jetzt gerade im Moment?
Ja, ich erlebe es natürlich nicht, weil ich bin immer noch der Peter Lesch, der die Firma Lesch und Frei heisst, aber...
Mit wie vielen Angestellten?
Ja, nein, wenn ich etwas habe, dann hole ich Leute entsprechend. Ich will ja nicht wieder das anfangen als kleine Agentur. Ich meine, wir haben eine Zeit lang eine Agentur gehabt, die 30, 35 Leute hat in Zürich.
Und jetzt, oder? Bist du also ein Einzelmann.
Ja, natürlich, oder?
Was
ja,
heisst natürlich? Auch,
ja,
das ist doch ein Beweis, was da abgelaufen ist, oder? Von 30 auf 1 ist eine klare Aussage.
Ja, gut, ja, sehr gut. Das ist ja, nein, das hat, muss ich jetzt einfach so sagen, dass ich noch arbeite, hat mit dem zu, dass ich einen Job habe, wo das ist die Swiss Casinos Gruppe, wo ich mit grosser Freude konstatieren, dass man dort noch eine richtige Werbung machen kann, schöne Plakate, schöne Filme, oder?
Bist du ein Gambler selber?
Wie?
Bist du ein Gambler?
Nein, ganz klar nicht.
Hast du nie ein Problem gehabt, eben Werbung zu machen für Produkte, die du selber nicht gut findest? Ich muss auch sagen, um kurz jetzt eine Klammer zu machen, als ich war bei Wiener und Deville, wo es dann plötzlich geheißen hat, jetzt haben wir eine Zigarettenmarke, Pall Mall, und ich soll jetzt dort mitmachen, habe ich gesagt, ich kann nicht jetzt für Zigaretten Werbung machen. Und das war mein Moment, wo ich gesagt habe, nein, Werbung ist nicht für mich. Ich kann mich nicht für Sachen einsetzen, wo ich nicht dafür stehen kann. Wie war es bei dir?
Also dort muss ich völlig klar sagen, dass wenn natürlich so denkst, dann musst du nicht in die Werbung gehen. Ich meine, dann musst du es einfach akzeptieren. Dass wir uns einfach immer auch ein bisschen rausgeschnurrt haben, ist gewesen, wenn gesagt, ja, solange etwas legal ist, kann man es auch bewerben. Das ist klar.
Hast du auch für Zigaretten Werbung gemacht?
Ja. Ja, aber ich habe die Wandlung habe ich auch mitgemacht. Ich habe bei Wiener Döwil war es ja Primeros gewesen, mal die Zigarette, ja. Die dann irgendwie eine Konkurrenz zu Golos erzählen gegeben, die dann abverhängt ist. Nein, aber ich habe nachher später für Zigarettenfirmen geschafft und die Wandlung bei den Zigarettenfirmen ist dann so gewesen, logischerweise, dass man zuerst hat man müssen schauen, dass man das richtige Päckchen hat, wenn man zu denen geht. Und dann bist du vollgewandt worden. Und das hat mich natürlich gestunken als Nichtraucher, weil ich habe dann aufgehört, oder rauchen.
Ja.
Und nachher war es so, dass dann dort nicht mehr geraucht worden ist. Und wo ich wieder einmal gekommen bin, hat sogar so ein Kabäuschen gehabt, wie auf dem Flughafen die Mitarbeiter von British American Tobacco in Hamburg, oder? Ja. Wo dann im Kabäuschen rein geraucht haben. Und das, klar, die Zigaretten ist dann immer nur das zugegeben, was man ihnen hat können anweisen und haben geschmiert und gemacht. Das ist ganz klar. Und ich meine, bevor du jetzt die Frage stellst, wenn ich das Casino erwähnt habe, dann ist wie bei den Zigaretten.
Ja, Casinos sind legal, die gehören zu uns. Ich will gar nicht negativ sagen, ich habe das jetzt nur als Ansatz genommen, dass man bei gewissen Werbekunden, Zigaretten, Alkohol und andere Sachen, die legal sind, vielleicht auch eine ethische Fragestellung sollte machen, ob man sich da wohl einsetzen.
Ja gut, ich meine, also... Ich muss sagen, natürlich habe ich mich mit dem immer auseinandergesetzt, auch jetzt noch, oder? Weil es ist ja...
Ihr habt euch immer ein bisschen als Linke auch noch ein bisschen geriert und so. Und wir sind nicht einfach irgendwelche Kapitalisten. Aber gleichzeitig haben wir dann einfach überall gemacht, wo der Kohle hergekommen ist, oder?
Ja, also ich meine, ich glaube, ich kann also mit klar, also ich kann ja nur für mich reden, oder? Dass ich von daheim aus vielleicht eher links bin und beim Cohen, wo man gesagt hat, er ist ein Trotzkist und macht SPG-Werbung, das ist noch interessant auch. Also das ist schon möglich, aber ich habe auch immer gesagt, ich habe von Anfang an einfach immer die Sozialdemokraten gewählt, weil für mich ist das die Opposition gewesen, oder? Das heisst jetzt nicht, dass die mit Partei mir jetzt noch passt in dem Sinn, aber wegen dem gehe ich immer wieder wählen.
Welche passt dir denn?
Ja, natürlich im Moment keine. Also ich kann dir auch sagen, was muss ich gar nicht erwähnen. Aber die, wo mir auch nicht passt, wo jetzt so immer, das ist die Grünliberale, weil es ist irgendein so ein, weiß es auch nicht, so ein Twitter, so weiß es
nicht. Ja, aber du bist auch ein Twitter auf eine Art und Weise, oder? Wenn man deine politische Meinung anschaut und deine wirtschaftliche Tätigkeit, dann müsstest du doch ein bisschen grosszügig sein gegenüber politischen Twitter.
Ja, für dich entscheidend ist, ob ich grosszügig bin mit der Grünliberalen.
Nein, für dich, für dein Seelenheil.
Ja, für das Seelenheil. Je mehr man vom Seelenheil schnurrt, desto schwieriger wird es dann wahrscheinlich.
Gut, dann reden wir über etwas Wichtiges als über die Werbung.
Jawohl.
Über Fußball. Aber machen wir sonst deine Musik. Was ist der erste Titel?
Ja, das ist ein Titel «Sweet Mortality» von der Annie Taylor. Dazu muss ich sagen, dass ein guter Freund von mir, der Vater ist von der Leadsängerin von Annie Taylor. Und ich denke, ich könnte ihm, einem stolzen Vater, eine Freude machen, wenn ich das bei dir abspiele.
Genau, und das heisst «Sweet Mortality».
Ja.
Eine Sendung mit einem breit gefächerten Musikprogramm von Carly Zari Garicet zu Anne Taylor. Das verdanken wir. Annie, sorry. Verdanken wir an Peter Lesch. Hat man gerade noch vorher gesagt, er hätte ja Werbung gemacht jahrelang für Auto und kann nicht Auto fahren.
Ja.
Also ist also keine Voraussetzung, dass man sich mit einem Auto überhaupt auskennt.
Ja.
Dass man Werbung machen kann.
Nein, nur wegen
das ist nicht wichtig, dass man die Sache kennt.
Nur wegen Identifizieren. Ja. Ich muss sagen, es war das Budget von BMW. Ich kann mir vorstellen, dass es das Budget wäre von Walter Frey, dass ich dann das nicht bekommen
habe. Ah ja, wieso? Weil du eben als Linke Gulden hast.
Nein, weil der kann sich, der, ich glaube nicht, dass Walter Frees sich vorstellen kann, dass jemand nicht Auto fahren kann.
Aha, ja, oder?
Also, gut. Ja, das links, ja, ich habe bei Wiener Deville habe ich präsentiert beim Walter
Frees. Also die, die nicht Auto der fahren können, sage ich, das sind die, die sich einfach immer chauffieren lassen, oder? Das trifft auf dich zu.
Ich habe das einfach irgendwie verpasst,
ja, ehrlich gesagt. Ich habe früher doch mal irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, so Grundausstattung von jungen Leuten gehört, Autofahren lernen und Schreibmaschinen schreiben. Und dann vielleicht Stenografie am Anfang auch noch ein bisschen müssen. Das hat es dann aber nicht mehr gebraucht. Also reden wir doch über die Werbung heute. Es hat ja dann verschiedene neue Werbeformen gegeben. Da sind dann die Publi-Reportagen rausgekommen. Das heisst jetzt heute Native Advertising. Ja, was haltest du denn von dem?
Ja, alles schuld. Ich habe das Publi-Reportage eine Katastrophe gefunden. Und was jetzt abläuft, ist einfach. Ich verstehe, das stimmt jetzt, oder? Ich verstehe es wirklich nicht mehr. Oder,
weil das Gefühl, die Leute gehen auf das ein und nehmen das ein. Und also auch Journalisten zum Teil eben dann noch Werbetext schreiben, weil das dann günstiger ist.
Nein, ich kann mir das einfach nicht. Ich weiss nicht, wer man die Leute mit dem überhaupt kann einhalten kann. Ich meine, es ist ja.
Hat das Glaubwürdigkeit in deiner Meinung nach, die Publi-Reportage? Und die Beilagen da zum
Nein,
Teil?
Nein, das Problem ist ja, wenn ich manchmal fange ich an, etwas zu lesen, oder? Und dann merke ich das. Weil oben durch.
Ganz klein.
Steht das. Ja, nein, klar. Und das, ich meine, das finde ich einfach ein Faulen. Wirklich ein Faulen. Wenn ich irgendetwas will verkaufen, soll ich es so machen und kennzeichnen.
Aber ganz offenbar klar. Hat man das Gefühl, nur so könnte man überhaupt an die Leute hin, dass man so tut, wenn das ein Artikel wäre. Und die Grenze zwischen Journalismus und Werbung wird durch das immer schwammiger, oder?
Ja, eindeutig, ja klar. Aber ich meine, der Erfolg zeigt sich ja. Es hat ja, wenn ich jetzt rede vom Print mal, oder? Da hat ja überhaupt kein Inserat mit ihnen und die sagt mir, die wandern ab ins Digitale, aber da so viel wandern dort nicht ab. Und der Tarif, was die dort verlangen können, das ist ja. Ist auch nicht das.
Macht es nicht wett. Also reden wir über dort, wo du deine grössten Leistungen im Leben erbracht hast, als Nummer 10 bei Frisch auf Seefeld. Kannst du dazu etwas sagen?
Ja, wie lange geht die Sendung?
Nicht etwa 3 Stunden.
Ah, gut. Okay, dann fange ich jetzt mal an. Nein, die Mannschaft Frisch auf Seefeld ist, du hast übrigens gegen die auch schon gespielt.
Ja, ganz früher einmal, ja.
Ja, also ich mag mich erinnern. Und der Michi Frank hat dir immer den letzten Pass gegeben, dass du hast können das Goal machen. Das mag ich mir noch
erinnern. Das ist ein guter Mitarbeiter.
Also gut, ja, natürlich. Genau, der hat es auch eingebracht.
Genau, jetzt wissen wir auch wieso.
Genau, also siehst
du. Jetzt muss er am Subino muss einen Pass liefern.
Ja gut, okay. Also los. Nein, also Frisch auf Seefeld ist einfach der Blauschwil. Das sind Peter Hölzschi, Belieren hat einfach ganz ein Haufen Leute sind dort. Das ist eine Werbemannschaft und eine Journalistenmannschaft gewesen.
Und über viele Jahre, mehr als 50 Jahre.
Ja, ja.
Unglaublich, und die sind immer besser geworden.
Ja.
Haben die irgendwann mal gewonnen?
Ja, warte mal, das war. Nein, wir haben das gefühlte Resultat jetzt eingeführt. Das ist am einfachsten.
Das hat Ramsbach gesagt, der gefühlte Sieg.
Jawohl.
Das ist besser als eine ehrenvolle Niederlage, wo man der Schweizer Nationalmannschaft gesagt hat, die haben das als gefühlte Sieg bezeichnet.
Ja.
Aber wie ist man mit dem umgegangen? Man hat es also dann immer müssen einfach tränken im Wein nachher in der Krone holen. Anders ist das nicht gegangen, die Karriere als Fußballer.
Nein, also muss ich auch sagen, wir haben jetzt das Problem, dass wir keine Mannschaften mehr finden, oder? Weil, also, ich meine, es ist ja logisch.
Ja, willst du jetzt noch spielen mit 45?
Ich spiele natürlich noch, ja.
Ja?
Ja.
Gut.
Ich bin der Zweitälteste. Der Älteste ist der Walter Bosch, der ist 76. Oder? Aber wir haben verjüngt. Wir haben Domenico Blas, Dani Bünter, also das sind jetzt die Jungen.
Die sind
aber
nicht mehr ganz so jung. Ja, sind auch alle gegen 50, oder?
Ja,
aber für euch ist das jung, ist klar.
Das sind Junioren.
Genau.
Das Problem, dass die Mannschaft nie wirklich verstärkt worden ist, ist, wir haben nie können Fußballerinnen nehmen, die es haben können. Das hätte uns deprimiert. Aha. Also da wären wir abgefallen. Und am Schluss hätten wir nicht mehr können spielen.
Aber das Ganze, oder? Ist das eigentlich ein Joke gewesen? Oder wirklich ernsthaft Fußball? Oder einfach so eine Burschenschaft, die immer zusammen älter wird und den Fußball als Vorwand nimmt?
Also Burschenschaft finde ich sowieso ein bisschen cool.
Ja, weil keine Frauen
gehabt. Ja, also nein, das heisst effektiv, die haben das mal angefangen, da bin ich ganz am Anfang nicht dabei gewesen, weil sie haben am Anfang Rote Lokomotive Seelenbüren geheißen, weil sie in Seelenbüren beim Louis Jent, das ist dir auch noch ein Begriff, der hat dort hinten gewohnt und hat eine Wiese gehabt.
Rote Lokomotive in Anlehnung an kommunistischen genau. Fußballclub, wo ja. manchmal die Werber haben, sobald sie nicht haben müssen, sie ihre Seele verkaufen gegenüber ihren Kunden, haben sie kleine Kommunisten gespielt.
Nein, los jetzt mal, es ist Folgendes. Die Frage war, es ist wirklich um Fußball gegangen. Haben gesagt, also nicht die Burschenschaft der Tüchtigung.
Entschuldigung,
Die sind dort gut schudern, dann sind sie in Hirsche gegangen und haben irgendein Cordon Bleu gegessen und gesoffen. Und das hat ja eigentlich auch nichts genießt. Aber das Entscheidende war, den Namen natürlich irgendwann einmal. Wir haben Rote Lokomotive Seelenburg geheissen und haben angefangen festzustellen, dass die Einzelnen mit dem Jaguar ins Training kommen und Mercedes und so. Da haben wir gesagt, irgendwie passt der hure Name nicht mehr. Oder Rote Lokomotive Seelenburg. Auf jeden Fall sind wir dann zusammengesessen und haben gesagt, wir müssen einen neuen Namen haben. Und dann hat es dort einen Handballclub gegeben, der hat Frischauf Göppingen.
Genau, langjähriger deutscher Meister.
Ja, und Frischauf Göppingen. Ja. Haben wir das frisch aufgenommen und trainieren, wenn wir wie Seefeld. Darum heißen wir frisch auf Seefeld. Der Zusatz ist DLN, weil das lieber, dann lieber noch. Weil einer hat gesagt, wacker Seefeld, haben gesagt, nein, dann lieber noch frisch auf. Oder? Und der Hölzschi, sein Blumi, ist unser Vereins.
Okay, und das ist also wirklich legendär gewesen. Also sie sind einerseits Konkurrenten gewesen, Werber, und ja. gleichzeitig sind sie zusammen shooten und saufen, oder?
Ja, und eine Zeit lang ist der Vorstand von Frisch auf Seefeld identisch gewesen mit dem ADC-Vorstand, das hat auch noch geholfen.
ADC allem, ist also der grosse Werberclub.
Vor allem, weil wir dort noch den Martin Futter als Kassier hatten, die beiden Vereine.
Oder wieso? Also, hat er da einfach geschaut, dass es stimmt?
Nein, das haben sie immer gesagt, was macht er mit diesen zwei Kassen?
Okay, ich muss noch sagen, du bist verheiratet seit vielen Jahren, hast eine Frau, wohnt in der Romandie. Hilft das, dass sie da ist und du da?
Ich würde sagen, also das klingt jetzt ein bisschen schräg, aber die Weite finde ich auch etwas sehr Nächstes, oder?
Ja. Das ist ein Werbespruch, oder?
Nein, das ist jetzt kein Werbespruch. Ich habe gesagt, es klingt jetzt viel... Gut, ein Werbespruch klingt natürlich manchmal blöd. Ja. Nein, ich denke, ich denke, dass ich den Umstand, dass ich so lange verheiratet bin und Dona das auch gut finde,
sehr Volksrezept.
Finde ich. Also,
Erfolg spricht für das Konzept.
Ja, genau. Das würde ich jetzt also in dem Punkt wirklich sagen.
Okay.
Also, ich habe andere Beispiele, wo.
Wo schon mehrfach verheiratet
sind. Die haben ganz eng zusammengewohnt und sind immer miteinander gegangen, immer nebeneinander gesessen, auf Festli und so. Das ist. Ja.
Genau, also, das ist der Peter Lesch, wirklich eine Figur, eben eine Zürich-Figur, wie wir gehört haben, verankert und verbunden an ganz verschiedenen Orten und immer noch aktiv, sowohl als Fußballer wie auch als Werber. Danke vielmals, noch den letzten Titel haben wir noch offen. Was ist da?
Das ist Paolo Conte und das hat auch eine Geschichte. Unser guter Freund Chingis ist gestorben von...
Leider, ja.
Ja. Und an seiner Abdankung habe ich geredet, weil ich den sportlichen Teil des Chingis geschildert habe. Und dann hat man müssen ein Musikstück mitnehmen. Und ich habe Paolo Conte genau das mitgenommen. Und darum jetzt seine Erinnerung an Chingis.
Chingis ist wirklich eine tolle Persönlichkeit und eigentlich auch ein Pionier gewesen im Bereich von Kleiderläden, wo eigentlich also ein bisschen am Rand der Werbebranche war. Via con me, Paolo Conte, das ist übrigens der Doppelpunkt, sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica. E di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you. Chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia, innamorato di te. Yeah, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-di-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-di-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-di-do-di-do. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1.
Der Dani hat daheim im Wall so ein abgewetztes Sofa. Furchtbar.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.